C'est un début momentané pour les départs de Tour de France à Florence. Le premier week-end, les premiers favoris ont dit au revoir au classement général. Pogacar, le favori de Tour, roule en jaune le deuxième jour et teste Vingegaard lors de la montée finale à Bologne. Roglic perd déjà 21 secondes. C'est un début de rêve pour les Français. Deux victoires d'étape françaises sur les deux premières étapes. Le sprinter attend. Des alliances pour les étapes séparatistes s'est mis déjà. Tout cela promet de nombreuses journées de courses passionnantes, plein de sang, de sueur et de larmes.
Ja, bonjour und vielen Dank mal wieder für dieses französische Intro. Wir sind immer noch in den französischen Wochen des Jahres und mein Name ist Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und mein Name ist Andi Stauf.
Ja, und wir sind der Besenwagen und du bist gerade mal wieder eingestiegen. Es ist Donnerstag und wir nehmen an einem Mittwochabend auf, also sind wir noch relativ am Zahn der Zeit und ich bin froh, dass wir diese Etappe gerade noch zusammen zu Ende geschaut haben, der Tour de France, aber dazu kommen wir gleich. Jungs, wie geht's euch?
Ja, ganz gut soweit. Ich habe heute einen Com in der Eifel geholt, unbeabsichtigt. Nice.
Aber, ich muss direkt mal gucken.
Ja, aber das ist ein irrelevanter Com.
Ich habe schon nachgeguckt. Es ist eine Straße, die sonst keiner hochfährt.
Ja, aber ich musste so Kraftintervalle fahren. und ich würde gerne auch, ich bin heute losgefahren und dachte mir, heute ist mal ein Tag, wo ich dann quasi die Eifel und Andi Stauf beurteilen kann, also so Andi Staufs Liebe beurteilen kann, auch zum Dahinfahren und so. Und wenn ich jetzt frei raussprechen würde, würden wir, glaube ich, ganz viele ZuhörerInnen aus dem Kölner Umland verlieren. Und ich würde Hassmails bekommen. Wahrscheinlich Köln-Verbot. Und aber ich habe mich heute sehr, sehr oft innerlich aufgeregt. Aber ja.
Ja, das sagen wir wenigstens Niedecken-Verbot. Ja. Aber Andi Stauf, und ich muss das ja auch immer wieder hinterfragen oder habe es lange hinterfragen müssen, Andi Staufs Eifel-Liebe fängt erst hinter dem Ruhrsee an, so richtig.
Ja.
Kann man sagen, aber du musst auch einen anderen Weg fahren, Paul.
Ja, Mann, halt, aber Andi, ich bin kein Local, aber ich habe heute wieder festgestellt, so scheiße man Berlin und Brandenburg finden kann und mag, also ich gehöre ja auch manchmal dazu, ist schon einfach, um zu trainieren, in Ruhe zu trainieren, schon ganz gut da.
In Ruhe trainieren ist auf jeden Fall bestimmt geil. Das kenne ich nicht, nämlich.
Weil ich bin ja auch der Meinung, dass es hier, als Köln gebaut wurde, gab es eine harte Ampellobby und Kreuzunglobby. Und da hat einer richtig die Tasche aufgemacht.
Jede Ampelkreuzung ist so eine eigene Gemeinde und die ist nicht vernetzt mit den anderen Gemeinden und macht ihr eigenes Ding.
Und dauert immer lange. Aber egal, sonst war schön. Bin nur ein bisschen nass geworden. Und war mal in der Eifel. Ich bin aus Köln in die Eifel gefahren. Kann ich das auch von der Bucketlist runternehmen?
Mir ist noch was eingefallen, was ich letztes Mal vergessen habe. Beziehungsweise bei unserer Besprechung des 35. Rekord-Tour de France-Siegs von Mark Cavendish. Ich habe diese Etappe live mit Wilma geguckt und wir konnten es halt beide so erstmal gar nicht glauben, aber es war dann schon so irgendwie ein paar Meter vom Ziel sichtbar. Und dann habe ich so rüber geguckt zu Wilma und die hat so lustig gejubelt. Ich habe es auch aufgenommen. Wir werden das nochmal releasen auf diesem Kanal.
Ja,
Wilma jubelt für Mark Cavendish.
Ja, ist auch echt interessant, dass Mark Cavendish, wenn er nicht gewinnt, siehst du ihn halt auch nicht. Das ist so krass. Hat gestern Dan Lloyd mal seine Top-3-Platzierung genannt. Ich glaube, was weiß ich, dreimal Zweiter und fünfmal Dritter. Irgendwie, also so eine richtig niedrige Zahl einfach an Top-3-Platzierungen in der Tour. Es ist schon, natürlich insgesamt trotzdem viele, weil er auch 35 gewonnen hat. Oder 36? Wie viel hat er jetzt gewonnen?
35.
Also ist er irgendwas in den 40ern in die Top-3 gefahren. Ist auch nicht schlecht. Aber ja, ist krass. Entweder All-In oder gar nichts.
Andi, ja. Bist du eigentlich wieder zu Hause oder bist du noch unterwegs?
Ich bin wieder zu Hause.
Okay.
Das sind immer nur kurze Ausflüge zu den Ruhetagen.
Naja.
Aber hat sich's gelohnt? Bist du mit Geldkoffer nach Hause gefahren?
Lohnt sich immer.
Trip nach immer, Frankreich. Immer reicher an Erfahrung.
Genau. Naja, war schon so, ja, ist irgendwie immer interessant, mal wieder so den Ablauf dann auch an so einem Ruhetage von den Teams zu sehen. Also ich besuche natürlich dann unsere Fahrer in den Hotels und oftmals sind dann auch andere Teams noch im gleichen Hotel. Und dann hast du halt manchmal auch so Situationen, die dann so völlig ja anders sind als so Tour de France in deinem Kopf. Also du sitzt dann da irgendwie in der Hotellobby und dann rennt auf einmal Wout van Aert so hinter seinem kleinen Kind her. Ganz normaler Ruhetag, Alltag so für den Fahrer teilweise, aber von außen siehst du das halt nicht und denkst auch gar nicht so oft darüber nach, ne? Aber ist schon echt auch ein riesen Apparat so an Mitarbeitenden so bei den Teams, die dann ja am Ruhetag natürlich keine Pause machen können, sondern dann umso mehr zu tun haben. Ja, vergisst man leicht, wenn man es lange nicht mehr miterlebt hat oder halt so als Zuschauer kriegst du ja eigentlich kaum mit. Nur ab und zu geben die Teams ja mal auf ihren Kanälen da irgendwie so ein bisschen Insight.
Mal kurze Frage. Immer wenn irgendein Belgier, Holländer eine Etappe gewinnt, ist die Freundin auch direkt da. Reisen sie die ganze Zeit mit rum? Das ist ja so krass.
Muss ja sein. Also ganz ehrlich, die sind wirklich immer da.
Ja,
zum Teil schon. Vielleicht nicht die ganze Tour, aber wenn es mal so irgendwie gut erreichbar ist, ne, mit irgendwie Bahn, Flugzeug, Auto, wie auch immer, je nachdem, wo die Fahrer halt wohnen. Aber das ist auch so eine Sache, die habe ich dann auch drüber nachgedacht. Also es ist schon so ein bisschen normaler oder menschlicher geworden so im Radsport. Ne? Das hättest du, ja, noch zu unserer aktiven Zeit war das so die absolute Ausnahme vielleicht, wenn mal Familie da war oder so.
Gut, das ist was.
Und heute ist es schon normaler und das ist ja auch okay. Also
ja.
Findet man, glaube ich, auch ganz schön, wenn man dann mal wieder jemanden Vertrauten sieht, der nicht dein Teamkollege ist.
Ja, aber stell dir mal vor, du fährst die Tour und dann am Ruhetag, wo ich entspannst, musst du dich noch irgendwie um drei Kinder kümmern.
Ja, das fand ich krass. Also das war dann
zwei
so.
Zwei in dem Fall.
Also ist ja, gut, der, die Frau halt nicht den ganzen sonst, Nachmittag.
Ich weiß, es kommt gleich
Füße wieder, hoch, ne?
Die Frau kümmert sich ja sonst die ganze Zeit drum. Ich weiß das. Aber ihr wisst schon, wie ich das meine, da draußen.
Ja, aber du denkst halt sonst, der liegt mit Kompressionssocken im Bett und hat die Füße hochgelegt. Aber dem war halt nicht so. Der saß halt da draußen im Außenbereich von einem Hotelrestaurant und hatte Familie zu Besuch.
Ja.
Hier, Ali, du warst doch bestimmt bei Track, oder? Auch.
Ja.
Ich dachte ja so, Vollkatastrophentour für die. So, Theo fällt vorher aus, Mats fällt währenddessen aus, ohne Etappe gewonnen zu haben. Und jetzt holt sich aber der Ciccone tatsächlich langsam so zurück auf die Bildfläche. Noch mal Glück gehabt, beziehungsweise ganz gute Tendenz, ne? Er ist heute Top 10, GC.
Ja, ich glaube, der hat so seine Rolle ein bisschen umgestellt, nachdem Theo als GC-Fahrer im Vorfeld ausgefallen ist. Hatte da jetzt, glaube ich, nochmal so seine Form von der Dauphiné mitgenommen und hat dann anscheinend auch den Covid-Infekt, den er wohl hatte, vorher ganz gut verkraftet. Ne? Und dadurch war jetzt vielleicht auch keine Erwartungshaltung vom Team oder so da, dass er auf GC fährt. Und kann jetzt zumindest mal damit liebäugeln, so Top 10 einzufahren am Ende, ne? Weil macht echt einen super starken Eindruck. Stärker als manche anderen Favoriten, die wir vorher in unsere Top 10 gewählt haben.
Ja, dann müssen wir glaube ich vielleicht drauf so, zu sprechen kommen. Ey. Das ist ja
ist vielleicht von ein, ist eins von diesen einer von diesen Fahrern, die wir, wo wir auch schon gesagt haben, da kommt irgendeiner dabei, den du jetzt nicht so auf der Rechnung hattest.
Ja, ich habe es jetzt auch schon mal so ein bisschen vorweggegriffen. So, wir haben noch so ein paar allgemeine Themen, bevor wir da auf den Rennverlauf kommen. Aber irgendwie dachte ich gerade dran wegen deinem Ruhetagsausflug. Und dass die doch bestimmt glücklich sind, dass das jetzt auf jeden Fall auf der Seite noch ganz gut läuft. Und, ja,
ich weiß nicht, ich glaube, da müsste schon irgendwie noch ein Etappensieg her. Jasper Stuyven sah kurzzeitig so aus, als ob er erstmal schon mal die Tour zu dem Zeitpunkt schon rettet für Track. Ich glaube, so ein 10., 9., 8. Platz im GC wäre ganz schön, aber es ist halt wahrscheinlich nicht, dass man vorher so erreichen wollte. Deswegen glaube ich schon, dass sie noch irgendwo auf Etappensieg fahren werden. Also wenn es Ciccone nicht selber macht, dann halt noch mit den Fahrern, die sie haben.
Ja. Death of the TV Break. Ein schöner Reiter hier in unserer Themenliste. So ein Aufregefaktor in meinem Leben auch, die TV Break.
Weil es sie jetzt nicht mehr gibt oder weil es sie gab?
Nee, weil es sie gab und weil teilweise noch Leute das verfechten, dass es gut ist.
Ja, also man kann die Entwicklung ja schon jetzt eigentlich auch vor der Tour beobachten. Aber jetzt während der Tour fällt sie halt noch mal extrem auf bei diesen Etappen, wo eigentlich gar nichts passiert bis zum Sprint. Wo dann echt so ja, das Feld einfach 100 Kilometer Doppelreihe fährt, ist jetzt für den Zuschauer bei so einer Übertragung von Anfang bis Ende jetzt nicht wirklich spannend. Aber ja, macht natürlich allein auch aus taktischer Sicht Sinn. Und der Sport hat sich eigentlich auch so professionalisiert, dass man ja schon irgendwie immer versucht, erfolgreich zu sein, egal welche Mannschaft du jetzt bist. Ja, sonst haben kleinere Teams ja öfter mal einfach nur auf diese TV-Ausreißergruppen gesetzt, einfach viel ja, Bildschirmzeit zu bekommen, letztendlich im Fernsehen, um da ihre Sponsoren zufriedenzustellen. Aber ja, mittlerweile ist eigentlich auch so eine Mannschaft wie Total Energies darauf aus, irgendwie einen Etappensieg zu holen. Und diese Gruppen, die es jetzt nur gibt, um im Fernsehen zu sein, so die, ja, das macht man einfach irgendwie nicht mehr. Und dadurch ja, gibt es halt diese Bummeletappen zwischendurch jetzt. Ne?
Ich frage mich einfach immer noch, also gerade so, wenn dann so Fahrer eigentlich nicht wegkommen oder fast eingeholt sind und dann noch so minutenlang auf Sichtweise vom Feld herfahren, da denke ich mir immer so, ey, boah, ich würde es nicht machen. So würde ich mich dann einfach auch zurückfallen lassen.
Ja, so ein bisschen ist das ja schon dann auch schön für einen selbst, ne? Wenn man dann mal so seinen Freunden zeigen kann, man fährt auch irgendwo noch Fahrrad, dass sie das auch mitbekommen, ja, okay, und nicht so total anonym im Rennen bis 3 Wochen lang. Ja, aber ich glaube auch gerade so als kleine Mannschaft musst du dann halt konzentrierter auf deine Chancen arbeiten und dann nicht eben jeden Tag irgendwie versuchen, einfach nur sichtbar zu sein. Und
genau.
Also es gibt ja auch nach wie vor spannende Ausreißergruppen, aber dann geht es halt eben an dem Tag schon, zum Beispiel am Anfang der Tour, um Bergtrikot und so weiter. Also Abrahamsen hat uns ja alle begeistert, sage ich mal, mit seiner Fahrweise. Obwohl seine Attacken da jetzt zumindest auf den Tagessieg wenig Chancen hatten. So, ne? Aber er hat halt dadurch, dass er die Wertungstrikots teilweise getragen hat oder immer noch trägt, ja, auch halt immer was erreicht im Rennen. Und es war jetzt nicht einfach nur, um sichtbar zu sein. Ne?
Und jetzt mal nicht nur so, also wenn wir schon bei dem Thema sind, mal nicht nur so auf die Tour de France geguckt. Wir haben jetzt alle auch so mit kleineren Teams zu tun. Und gerade so in diesen KT-Teams, wenn die mal größere Rennen fahren, weiß ich nicht. Da gibt es halt auch noch so die Mentalität. Hauptsache in die Gruppe.
Ja gut, aber
weiß ich also, nicht.
Wenn du eine Deutschland-Tour fährst, als KT-Team, dann ist die Gruppe auch die einzige Möglichkeit, nicht in Erscheinung zu treten. Bei der Tour sind in der Regel schon auch Leute dabei, also mittlerweile, wo ja auch dann die in Anführungsstrichen kleineren Teams, das gerade dies Jahr bei der Tour, ist es ja sehr, sehr offensichtlich, die auch Chancen haben, Etappen zu gewinnen. Ich glaube, jetzt haben alle kleineren Teams so gefühlt, obwohl vieles vom Budget, glaube ich, jetzt auch kein kleines Team ist, ne? Aber die haben jetzt auch eine Etappe gewonnen, was man jetzt vor Jahren auch nicht gesagt hat. Vor allem auch die Etappe, die Schotter-Etappe, hätten wir jetzt auch nicht erwartet. Ja, der Radsport wird halt da überall professioneller, ne? Und gut, kompetitiver.
Ja, Moni hat es zumindest auch mal mit Lotto Kernhaus geschafft, ein Bergtrikot zu gewinnen bei der Deutschlandtour. Ja, also vielleicht, ich meine, man muss auch, also auch jungen Rennfahrern, die heutzutage versuchen, Profis zu werden und das wirklich ernsthaft versuchen, denen muss man vielleicht auch mehr zutrauen und dann auch irgendwo aufs Ganze mal gehen mit denen und gucken, was rauskommt. Klar, in so einer Deutschlandtour wirst du nur verprügelt, aber nur rein, mit gar keiner Ambition reinzugehen und zu sagen, geht in die Gruppe, seid so lange wie möglich draußen, dann werdet ihr sowieso alle nix. Weiß ich nicht, ob das noch so dauerhaft irgendwie der Turn sein kann. Dann gehen diese Teams halt auch einfach unter.
Du brauchst ja auch
Niveau. Ja, ich glaube, ne? Da ist jetzt so diese einzige Ausnahme mit dem, mit der Deutschlandtour, das ist jetzt wirklich ein großes Rennen, sag ich mal, die deutsche Continental-Teams überhaupt noch fahren können. So international fährt man ja dann eher bei den kleineren Events mit, da wird dann auch wieder anders gefahren, aber ich glaube schon, dass bei so einer Deutschlandtour für die Teams das dann auch besonders wichtig ist, da sich irgendwie zu zeigen. Ist ja auch schon irgendwie, ne, selbst wenn es jetzt aussichtslos ist, immer so eine Bühne, um sich so ein bisschen zu präsentieren, und da muss man auch einfach, wie Paul schon sagt, ne, einfach sehen, dass das Niveau zu den Profis dann doch nochmal so weit weg ist, dass selbst die besten U23-Fahrer da ja, Schwierigkeiten haben mitzufahren. Deswegen ist glaube ich, einfach cool, bei dieser Rundfahrt für junge Fahrer zu lernen, ja, irgendwie einfach dabei zu sein und sich dann lieber auf den Rest der Saison zu konzentrieren, wo man sich vielleicht für höhere Aufgaben empfehlen kann. Also ich glaube, da muss schon überdurchschnittlich gut sein. Oder was heißt überdurchschnittlich? Du musst schon eigentlich zu weit sein als U23-Fahrer, um in so einem Team noch zu fahren an der Stelle. Also meistens bist du dann eigentlich schon Profi, würde ich mal sagen. So war es zumindest in den letzten Jahren.
Apropos Bergtrikot, was ist deine Urban Legend?
Ich habe das tatsächlich zufällig eingespielt bekommen bei Instagram. Und zwar gibt es da von Eurosport ein Reel mit Jens Vogt, wo er erklärt, wie diese Kategorisierung der Bergwertung zustande gekommen sind oder angeblich. Und zwar gibt es ein Citroën-Modell, der nennt sich 2CV, was oft übersetzt die einfach Ente. 2 PS sind. Ja?
Das ist doch die Ente, oder nicht?
Waren schon immer mehr als 2 PS, aber die Legende besagt, dass wenn das Auto im vierten, also es hat vier Gänge, im vierten Gang bergauf fahren konnte, dann war es Kategorie 4, 3 dann im dritten Gang, 2, 1 und so weiter. Und wenn es gar nicht mehr raufgekommen ist, dann war es halt All-Kategorie. So zumindest der Legende nach, die Jens Vogt da erzählt hat. Aber ich weiß nicht, wo er das her hat. Man hat auf jeden Fall den Rennleiter der Tour gefragt und er kann sich das nicht so erklären. Also er wusste nichts davon. Und er sagt, er vielleicht ist da ein bisschen was dran, aber er hätte jetzt keine andere Erklärung gehabt. Aber ich habe das zum Beispiel auch zum ersten Mal gehört, dass irgendwas mit diesem Auto zusammen
zu aber tun Andi, hat. Andi, jetzt mal ganz kurz, hast du auch geglaubt, dass das Auto nur 2 PS hat?
Nee, also so hat das Jens erklärt, das habe ich mittlerweile rausgefunden, es hatte mehr.
Ja, das ist ja alles, also was er 9. sagt, ist, alles, was er sagt, ist irgendwie Quatsch. Also erstmal ist es halt die Ente.
Ja, es ist halt vielleicht eine Urban Legend, aber vielleicht stimmt es ja. Vielleicht ist nicht alles wahr, aber vielleicht stimmt es ja. Also ich fände die Erklärung ja, also es ist eigentlich schon zu eine schöne Geschichte, um wahr zu sein. Ne?
Ja. Da hat der Jens sich aber schön was aus dem Hut gezaubert, da würde ich sagen.
Alles, was auf der anderen erzählt, Seite, auf denkt der anderen er sich Seite aus.
Kam der wirklich schon mal mit so Fakten. Ich kann mal jedem empfehlen, sich diese Live-Podcast-Folge im Nachhinein mit Jens Vogt nochmal anzuhören.
Auf jeden Fall, ja.
Also der hat ja auch sonst ein, ich will jetzt nicht sagen unnützes Wissen, aber ein Fachwissen in manchen Bereichen, die auch erstaunlich fundiert sind. Ja,
hauptsächlich naturwissenschaftliche Themen. Ja. Paul?
Ja?
Du hast mal wieder was auf YouTube zu bieten.
Ach so, ja, Eigenwerbung, hier, Schleichwerbung. Auf dem Outside-YouTube-Kanal gibt es ein neues Video von mir. Von Octopus Gravel
Schweiz.
Und Singen. Ja, Schweiz. Schöne Bilder, nicht so viel interessante Resultate.
Die Einleitung ist auf jeden Fall geil. Dragon Ball-Anspielungen finde ich immer mega.
Ja, die kam natürlich von Kadi, die Dragon Ball-Anspielung. Und es gibt auch einige Outtakes, die er leider nicht mit reingenommen hat. Aber so ist das dann nun mal. Nee, aber gönnt euch das gerne.
Also in den Übergang zu unserem Profiteil hier habe ich eine lustige Voicemail mal wieder. Nicht die Voicemail, über die wir vorher geredet haben.
Ja, die ist auch nicht lustig. Das wäre schon makaber. Erzähl.
Nee, ich hab mitbekommen, dass gerade mal wieder in China dieses berühmte Shanghai Lake-Rennen ist. Und wir hatten von Jeremy Powers schon letztes Jahr, als wir in Leger zu Besuch waren mit Whoop, sehr lustige Geschichten von diesem Rennen gehört. Und ich wollte mal nachfragen beim Teilnehmer, wie es gerade so aussieht da und wie er es so findet. Und hier ist unser Freund Maurice Ballerstedt.
Yo, Dicker. Tour auf Qinghai Lake, ganz, ganz spezielles Erlebnis, außergewöhnliches Erlebnis. Unser erstes Hotel war schon auf 2.500 Meter Höhe, mittlerweile sind wir auf 3.000 Meter Höhe und ist also echt einfach nur geisteskrank. Die Sprachnachricht aufnehmen fällt mir gerade schon schwer, weil hier so wenig Sauerstoff ist. Wir haben sogar so ein Medical Room, da kannst du dir Sauerstoffflaschen abholen, dass du ein bisschen besser über die Runden kommst. Ja, nee, und China an sich schön alles. Essen ist ein bisschen speziell, muss man ein bisschen aufpassen. Ich glaube, wahrscheinlich 80% der Fahrer, die haben auch eher, ich sag mal, Probleme auf der Toilette. Also Essen muss man sich dran gewöhnen, glaube ich. Nee, und sonst Rennfahren ist auch brutal. Fährst die ganze Zeit 200 Watt und dabei bist du schon am Limit. Ja, auf 4000 Meter Höhe musst du einfach nur gucken, dass du nicht umklappst. Wirklich, ja, so über 3000 Meter Radfahren muss man echt nicht machen. Das ist, also bei so einem Höhentrainingslager, da schläft man ja auf 2 und fährt dann runter, runter auf ja, Meeresspiegel, Meereshöhe zum Trainieren. Und hier machst du alles auf 3000 Meter oder höher. Nö, nee, aber ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt noch ein zweites Mal machen muss. Aber ja, also das ist auf jeden Fall nicht einfach. Ich freue mich schon wieder, wenn ich zu Hause bin. Normale Luft atmen. Genau, schöne Grüße.
Aber
es ist echt krass, wie viel über 3000 Meter die fahren. Ich habe mir die Profile mal angeguckt. Mir war das gar nicht mehr so bewusst. Also ich wusste, dass das irgendwie eine Höhe stattfindet. Aber über 3000 Meter ist schon... stelle ich mir ganz witzig vor, wie Maurice Ballerstedt da nach Luft schnappen muss.
Aber ich schicke euch nochmal ein Bild in die Gruppe, wartet.
Aber die Teampräsentation da ist ja auch absurd, ne? Habt ihr die mal gesehen, die Bilder davon?
Warst du da mal?
Nee, da war ich nie. Das hätte ich tatsächlich gerne mal gemacht, also einfach wegen der Experience. Aber die Präsentation ist ja größer als eine Tourpräsentation. Das ist ja wie Olympische Spiele, was sie da auffahren.
Ey, das ist ja das voll ist so der krass. Klassiker, das Rennen. Ja. Das gibt's ja schon ewig ja, und ja. Immer sind alle Profiteams am Start und so. Was ist da los? Warum ist dieses Rennen eigentlich so stabil?
Das weiß ich gar nicht, aber das, also ich ist jetzt, hat jetzt keinen krass hohen Stellenwert, aber ist auch nicht, also ich glaube, weil du da gab es immer mal so Leute, die sind da das erste Mal so richtig schnell gefahren in den Bergen, ne? Und sind dann auch danach Profis geworden oder die Profiteams aufmerksam geworden. Ist schon ein stabiles Rennen. Ich glaube, gibt auch stabiles Preisgeld. Und ist halt einfach eins der größten Rennen in Asien. Oder vielleicht sogar das größte Rennen. Jetzt mal abgesehen von,
ja, würde ich auch sagen.
Von so World Tour Rennen, die mal stattfinden und mal wieder nicht. Aber halt so konstant das größte Rennen da, ja. Ja, wie gesagt, die Präsentation, also Leute, googelt das einfach mal. Da wird aufgefahren, da hast du das Gefühl, das ist irgendein Staatsakt in Nordkorea. Das ist alles so in Gleichschritt, alle sehen irgendwie gleich aus. Das ist so ganz, ganz krass. Also, aber ist geil. Ich glaube, das ist schon eine geile Experience. Ja. Auch schöner Vergleich mit Nordkorea. Ich hätte auch andere autoritäre Staaten nennen können, wo das auch so aussieht. Aber ja, ist glaube ich cool.
Gut, ich wollte das auf jeden Fall mal geteilt haben hier, mein Interesse für dieses Rennen. Vielleicht kriegen wir noch über die Zeit ein bisschen mehr darüber raus. Ja, wollen wir mal zum Hauptrennen der Woche kommen, Tour de France.
Ja, ich würd eigentlich gerne direkt über Top 10 reden wollen, um ehrlich zu sein. Weil,
ach, jetzt schon?
Ja, weil das ich finde krass, wie wir alle uns so verzockt haben.
Ja?
Also, das ist ja das ist ja brutal. Also, ich weiß nicht, die Liste müsste man jetzt nochmal aufrufen, aber das, ja, letztens hat aber auch einer getwittert, der meinte, der hat dann so ein Ausschnitt gezeigt von Platz 11 bis Platz 20 und meinte, das hätte auch meine Top 10 sein können. Weil das sind so viele gute, das hatten wir schon am Anfang der Tour. Boah,
ich muss erstmal gucken, so haben wir das irgendwo gepostet?
Yeah, wir haben das gepostet auf Instagram. Ja,
auf Instagram.
Und
muss mal gucken, was ich getippt habe.
Und UAE hat auf jeden Fall aus der Ausgangsposition, dass sie Platz, ich habe es gerade oft gesagt, Platz 1 bis 10, natürlich geht das nicht, weil sie nur 8 Fahrer haben, aber gefühlt bis auf Nils könnten alle Top 10 fahren. Kriegen sie es hin, dass Tadej Pogacar irgendwie vorne isoliert ist, also in Anführungsstrichen, und der Rest da hinten irgendwie um Plätze kämpft, die für die Gesamtwertung zumindest nicht so relevant sind, dass sie eine Gefahr sein könnten für Vinegar oder Roglic. Da hat Andi auch noch was zu. Ja, bis jetzt immer noch mega geile, abwechslungsreiche Tour, aber für mich entwickelt sich das gerade alles in eine Richtung, die mir gar nicht gefällt, muss ich sagen. Was so Gesamtsieg angeht und ich habe so das Gefühl, dass wir eventuell kein Double sehen. Leider.
Mein Tipp ist noch gar nicht so schlecht jetzt, finde ich.
Ja,
komm mal, jetzt lehnt er sich wieder weiter aus dem Fenster mit seinem Tipp. ich glaube, das ist noch völlig offen. Die letzte Woche oder die letzten Bergetappen, die werden so schwer. Da kann wirklich noch alles passieren und eigentlich fand ich ganz cool, wie die Top 3 oder Top 4 sich zumindest so mal im Ruhetag in der Presse gegenseitig so ein bisschen gestichelt haben Und Aussage von Vingegaard war ja zum Beispiel, ja, letztes Jahr habe ich in 2 Tagen 7,5 Minuten gemacht und die Tour ist noch lang, da kann alles passieren. Und ich glaube, das kann auch noch jeden von denen da vorne treffen. So, ich glaube, UAE und Pogacar, die haben echt schon viel versucht, um Zeit gut zu machen auf Vingegaard, weil man vielleicht so ein bisschen Respekt davor hat, wie er in der letzten Woche dann fahren wird. Das war jetzt nicht besonders erfolgreich, deswegen auch so ein bisschen der Zweifel an Pauls und meinem GC-Tipp Pogacar. Also er ist ja irgendwie nicht so dominierend, wie man im Vorfeld erwartet hat. Oder beziehungsweise im Vergleich zu seinen direkten Konkurrenten nicht. Also man muss sagen, da stechen jetzt schon ein paar Fahrer deutlich heraus und Pogacar ist auch, glaube ich, der aktivste und stärkste aktuell noch.
Aber die Etappe heute war...
Hat halt eigentlich
schon nicht
bis jetzt
gut im Kopf.
Viel eingesteckt, ohne sich groß da, ja, ohne große Zeitabstände kassiert zu haben. Und ja, also mit dem Etappensieg heute
Paul meint, hat wendet sich Jonas das Vingegaard gewonnen. Ja. Im Sprint gegen Tadej Pogacar.
Ja, und was, klar, man kann jetzt, ich bin da auch ganz bei allen Leuten, die jetzt sagen, ja, aber Pogacar hat ja noch eine Minute 14, auch weniger. Das Ding ist halt einfach, dass wenn Pogacar bei so einer Ankunft, ne, also eigentlich das Ding, wo du sonst so 90% der Fälle würdest sagen, der gewinnt gegen weniger, so ein Sprint, ja, weil er explosiver ist, weil er hat ja auch schon ganz andere Sprints irgendwie auch gewonnen, kann er gar nicht mehr richtig aufstehen zum Ende hin. Und Vingegaard zieht so einfach sein Ding durch. Und das andere ist auch, dass Pogacar natürlich immer noch diesen Kick am Berg hat, ja, was er, die haben ja gleiche Taktik gefahren wie die andere Bergetappe, die Pogacar gewinnt, oder die erste Bergetappe, die Pogacar gewinnt. Und Vingegaard war aber in der Lage, an dem nachfolgenden Berg heute, also da wieder das Loch zuzufahren, so auf Hauruck. Und das ist eigentlich kein gutes Zeichen, weil ich glaube schon, dass Vingegaard über die Tour was jetzt besser wird, also auf jeden Fall nicht mehr nachlässt. Und ich mir schon vorstellen kann, wenn es nochmal richtig hoch in die Berge geht, auch längere Berge, dass es dann nochmal ein richtig harter Kampf wird und vor allen Dingen, dass, was Andi vorhin oft meinte, auch, dass das UAE eigentlich die Position, die sie vor dem Rennen hätten haben können, ja, so also Reihe von den Leuten, die sie am Start haben, gar nicht für sich nutzen. Also mehrere Karten irgendwie zu haben, die man spielen könnte. Aber die
man. Andi soll das nochmal erklären, ja. Diesen Take. So, den hat er bis jetzt nur uns erzählt und der ist halt auf jeden Fall super interessant eigentlich.
Mhm. Ja, wir haben es in der Folge vor dem Start so ein bisschen besprochen. Da sind wir so die Teams durchgegangen und haben dann eigentlich auch Ineos so ein bisschen diese Rolle zugeordnet, dass sie eigentlich mit den Fahrern, die sie da am Start haben, irgendwie durch taktische Attacken einfach Teams wie UAE und Visma unter Druck setzen könnten. Das Gleiche natürlich hat man auf anderem Level von UAE erwarten können, dass sie eben versuchen, ja, vielleicht ein Almeida oder ein Ayuso oder ein Yates in der Gesamtwertung so weit vorne zu platzieren, dass letztendlich ja, Vingegaard nicht nur gegen Pogacar fahren muss, sondern auch erst nochmal seine Teamkollegen in Schach halten muss. Ja, also man kann jetzt mal als Beispiel so eine Bergetappe nehmen mit mehreren Anstiegen und am ersten Anstieg schickt man dann eben Ayuso oder Almeida in die Attacke und setzt damit halt Visma unter Druck und man hat eigentlich gesehen, dass sie in den Bergen einen Helfer vermissen. Deswegen wäre das jetzt eigentlich super interessant zu sehen, okay, wie können die das dann verteidigen, so eine Attacke, ja? Wird dann Vingegaard halt schon möglicherweise sehr früh isoliert und dann hat man ja da auch noch vielleicht nochmal einen zweiten Fahrer, der ihn attackieren könnte mit Pogacar. Das hat man eigentlich ziemlich schnell verfallen lassen, meiner Meinung nach. Also wir haben jetzt gerade mal so eine richtig große Bergetappe und heute hätte man im Vorfeld jetzt auch nicht erwartet unbedingt, dass GC-Fahrer da schon so ja, hart attackieren. Also wir sind noch nicht mal in den ersten Bergen drin, so richtig, oder fortlaufenden Bergetappen. Und man hat eigentlich jetzt mit Almeida den zweiten Fahrer schon mit ja auch über 3 Minuten Rückstand auf Evenepoel und Vingegaard. Ja, also keine Ahnung, hätte ich vielleicht mir offen gehalten an deren Stelle, aber man hat halt von vornherein von der ersten Möglichkeit an alles versucht, damit Pogacar Zeit gut macht und hat halt so diese andere Variante an Taktik eigentlich schon so ein bisschen fallen lassen, glaube ich.
Ja, was jetzt hier gerade, ich stöbe immer zwischendurch auf X rum, in den Raum geworfen wird, ich weiß nicht, ob das offiziell ist, aber anscheinend hat Pogacar wohl auch irgendwie so ein kleines Kohlenhydratproblem gehabt im Finale. der hat anscheinend Verpflegung aus dem, oder eine Flasche aus einem neutralen Materialwagen bekommen, was man jetzt wohl so interpretiert, dass er, also ich denke nicht, es ist nur Wasser gewesen, dass er unbedingt was zu trinken wollte, sondern wahrscheinlich eventuell so einen kleinen Hungerast nicht, aber halt einfach nicht ausreichend Energie zur Verfügung stand. Das wird so ein bisschen erklären, dass er im Finale halt gar nichts mehr zusetzen konnte und dass er auch so eingebrochen ist das falsche Wort, aber dass er halt so nachgelassen hat. Ja, keine Ahnung, es wäre natürlich eine Erklärung auf jeden Fall für das, was da im Finale passiert ist. Aber nichtsdestotrotz, ja, das mit UAE ist schon ein bisschen schade für uns, muss ich sagen. Wäre schon geil, wenn die da mehrere Eisen noch im Feuer hätten und damit mehr spielen könnten in den nächsten Etappen. Aber,
ja gut, ganz ehrlich, ich finde es tatsächlich erstmal geil, dass nicht dieses absolute Domination-Szenario eingetreten ist bisher. So, es kann ja auch noch alles passieren.
Und Evenepoel ist halt immer...
Ja, jetzt haben wir, genau, und Remco noch am Start, der eigentlich auch besser performt, als wir alle erwartet haben.
Ja, das ist echt auch überraschend. Ich meine, das...
Ich habe es eigentlich so kommen sehen, dass er die ersten 10 Tage übertrieben
sein
wird.
Das kann halt auch sein.
Oder so der beste Remco sein wird, den wir bisher gesehen haben. Und jetzt halt die Frage, ne, so, es kann halt auch jeden treffen, muss man sagen. Also, auch ein Vingegaard und Pogacar können einbrechen in der letzten Woche. Und ja, ist noch alles andere als gelaufen, auch mit den Zeitabständen, die es gerade gibt. Da sind so viele Sachen, die noch passieren können.
Heute wieder einen klassischen Roglic gemacht auch.
Ja, leider Primoz Roglic heute gestürzt, hat ein bisschen Zeit verloren. Oder ein bisschen mehr Zeit verloren. Tatsächlich ist es in den letzten 3 Kilometern, glaube ich, passiert, weil...
Ja, der hat die gleiche Zeit bekommen, glaube ich.
Roglic die gleiche Zeit bekommt wie Remco Evenepoel. Also eigentlich ganz praktisch, hat vielleicht ein bisschen was sparen können.
Wow, okay, das war dann der beste Roglic jemals. Hammer. Ja, hier nochmal zu Remco. Und du hast schon gesagt, die Favoriten, in Anführungszeichen Remco vor allem, haben sich so einen kleinen Schlagabtausch medial geliefert, wo ich mir dachte so, okay, das ist jetzt schon irgendwie so ein bisschen... Kindergarten hier, beziehungsweise, okay, ich sehe, dass du das so siehst, aber also Remco hat in einem Interview gesagt, er fand es schade, beziehungsweise kann es nicht nachvollziehen, dass Jonas Vingegaard auf der Schotter-Etappe, als sie zu dritt weg waren, nicht mit durch die Führung gegangen ist, weil sie hätten da die Rundfahrt schon entscheiden können. Ja, Logo, für dich, ja, klar sichtbar, aber... Dass Vingegaard das so spielt, ist ja wohl auch völlig logisch und nachvollziehbar. Und war wahrscheinlich, also so aus Vingegaards Sicht, das Schlauste, was er machen konnte.
Ja, ich denke mal, dass er, also erstmal saß er ja auf dem Rad von Tratnik, also nicht auf seinem eigenen Plus, wollte er, glaube ich, einfach Teamkollegen um sich herum haben, falls wieder irgendwas passiert. Ich denke, dass er sich einfach nicht so komfortabel gefühlt hat, um da wirklich all in zu gehen. Ja.
Und es ist einfach auch nicht die Etappe, wo er was gut machen muss. Und so abzuwarten in die dritte Woche ist halt seine beste Karte, die er hat.
Ja,
und
gut, aber sein Argument,
also ganz ehrlich,
ist schon auch, dass er sagt, er nimmt alle in den Top 10 ernst. Und wenn du natürlich sowas sagst, dann ist die Situation schon gut, um halt zumindest mal das Podium zu sichern. Aber die fahren natürlich auch Sieg und er wollte halt nichts. Für ihn war es halt einfach zu viel Risiko im Verhältnis zu dem, was
halt
er
gewinnen kann. Ja. Genau. Er ist halt auch der jetzt nicht unnötig Körner rausschmeißt erstmal, was ich halt erstmal für schlau halte auch.
Ja, also Pogacar ja auch, der ballert ja auch nur raus und der lässt auch sein Team gut ackern. Ich hoffe, so im Inneren als Fan wünsche ich mir, dass er dieses Double macht und dass er gewinnt, weil er für mich aber der spektakuläre Rennfahrer ist. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass die ganze Aktion einfach nach hinten losgeht. Nicht, weil er nicht gut genug ist, sondern dass er einfach immer punktuell einfach zu viel macht im Verhältnis zu dem, was weniger macht, dass der vielleicht gar nicht besser ist, aber dass der halt dann in dem einen Tag, wenn es drauf ankommt, das kleine Ticken ein bisschen frischer einfach ist, weißt du?
Und Remco und Pogacar, die ermutigen sich natürlich auch so ein bisschen gegenseitig zu so einer Fahrweise, glaube ich jetzt.
Stell mir vor, die wären beide alleine im Radrennen, Alter, die würden dann nur noch so rumfahren wie im Juniorenrennen.
ich glaube einfach, dass Pogacar und Evenepoel beide eigentlich auf solchen Etappen versuchen, eben Zeit gut zu machen, weil sie genau wissen, so richtig an den Bergen selbst werden sie wahrscheinlich im Nachteil sein gegenüber Vingegaard. Also Evenepoel sogar noch eher als Pogacar. Aber auch da ist vielleicht so die Befürchtung einfach, ne, dass in der letzten Woche halt wirklich Vingegaard noch mal stärker wird. Oder einfach auch so, ja, dass man weiß, okay, an so einem Anstieg, der 10, 12, 15 Kilometer lang ist, da werde ich, wenn überhaupt, gar keine Zeit gut machen können oder verliere sogar. Deswegen nutzt man solche Chancen, um vielleicht auch solche, ja, vermeintlichen Schwächen von Vingegaard, die er bis jetzt noch nicht so richtig gehabt hat, zu attackieren. Und natürlich auch nach hinten hätte man da auch schon, ja, noch mehr Schaden verursachen können. Also auch schon im vorherigen Rennverlauf bei dieser Gravel-Etappe nach Troyes war ja auch Roglic schon mal im zweiten Feld. Ja. Also wenn man da voll dann arbeitet, kollektiv vorne, dann kann man dem da schon richtig wehtun. Ja, aber ich glaube, Vingegaard ist sich relativ, oder das Team auch, relativ sicher, dass sie mit so einer konservativen Fahrweise und gut in die dritte Woche reinkommen, die besten Chancen haben. Und man sieht ganz, ganz klar, dass das Team voll darauf geht. Also da ist, glaube ich, kein anderer Plan in der Hinterhand, als so viel sparen wie möglich und dann in der dritten Woche einfach an den langen Anstiegen am Ende mit Vingegaard am stärksten zu sein. Und aktuell sieht es halt tatsächlich auch danach aus, dass dieser Plan wieder aufgeht. Ne?
Ja. Wollen wir mal zum Sprint drüber gehen? Weil ja, Alpecin-de-Chronic.
Ich habe noch eine, ja, okay. Vielleicht kurz noch mal zu der Etappe vorher, an der wir auch schon die Sonderfolge aufgenommen haben, aber die Schotter-Etappe. Ich habe mich ja schon extrem gefreut, so, also wir haben im Vorhinein auch schon gesagt, so, mit wem fährt er eigentlich Total Energies hin, so, ich kenne aber gar keinen Fahrer, beziehungsweise so, keiner von uns hätte wahrscheinlich erwartet, dass die eine Etappe gewinnen. Und dann aber dieser Anthony Turgis, das ist ja gar keine Null. Nee. Habe ich dann im Nachhinein festgestellt. Der wird ja am Tag vorher im Sprint sogar schon Siebter, wird bei den französischen Meisterschaften Vierter, was du auf jeden Fall auch erstmal hinkriegen musst.
Ja,
und die Etappe zu gewinnen, ey, jetzt mal so.
Also warte mal kurz, Basti, der war auch schon mal Zweiter bei Mailand Sanremo, ne?
Ja,
also,
gut, okay.
Ich wollte es gerade sagen, ja. Also der ist schon gut. Zweiter Joost auf Flandern und so. Also der ist schon ein guter Rennfahrer. Ne?
Also er wäre ja tatsächlich nice. Dann auch auf der Etappe die größte Chance für, glaube ich, das Team, eine Etappe zu gewinnen.
Hey, und das zu holen, ja, aus Sponsorensicht, ne, wo ich dann ja auch immer mal so ein bisschen drauf schiele, wo jetzt da Envy mit Bike und kompletten Components reingegangen ist, in ein PKT-Team, wahrscheinlich relativ günstig, weil die gar keinen Sponsor hatten, glaube ich, letztes Jahr. Zumindest nicht so richtig offiziell. Und dann eine Tour de France-Etappe und diese abzuschießen, Junge.
Alter, fährt er nicht bei Roubaix auch schon aufs Podium?
Ja, ich glaube nicht ganz aufs Podium, aber ist halt immer stark. War bestimmt eine Zeit lang auch Frankreichs größte klassische Hoffnung. Wir haben es ja so ein bisschen angerissen in der letzten Folge, dass so das ganz große Ding bisher ausgeblieben ist. Und das hat er im Interview danach auch selber gesagt. Er war schon so oft nah dran und jetzt hat es halt endlich mal geklappt. Klar, dann französisches Team bei so einer, ja, nach außen hin schon epischen Etappe. Ja, ich glaube, besser konnte man sich dann nicht vorstellen und so, was man an Reaktionen dann aus dem Teambus und so weiter auch im Nachhinein lesen konnte. Hat man sich da auf jeden Fall mehr als gefreut, glaube ich. Das waren schon bei jedem Freudentränen und so weiter mit dabei.
Wenn man hier so in die Stats reingeht, zweiter Mailand Sanremo, zweiter Duast aus Flandern, zweiter Kürne, zweiter Super 8, also hat schon ein paar zweite Plätze auf jeden Fall abgesagt.
Ja, ist ein schon krass, dann im Radsport zählt dann auch eben dann nur der Sieg. Ne? Man hat trotz seinen Ergebnissen halt immer so, ja ganz gereicht hat es noch nicht. Ganz gereicht hat es aber natürlich eine ganz geile Palmares ansonsten.
Der war auch noch nie World Tour Fahrer.
Stimmt.
Gut, ja. Jetzt zum Sprint.
Ja, Alpecin-de-Chronic. Wenn Mathieu da ist, läuft's. Das war, glaube ich,
aber ganz problemlos.
Ich glaube, es war auch der erste Sprint, wo Mathieu van der Poel wirklich da war, wo er sein musste. Das hatten die Leute irgendwie auch in den Kommentatoren, oder die Kommentatoren hatten es irgendwie auch so analysiert, dass der wohl vorher immer auch erst zum Finale nach vorne gekommen ist und jetzt diesmal schon vor dem Finale da war die ganze Zeit. Ja, und halt er wieder den Sprint angefahren hat. Alter. Das war, du dachtest ja, das ist schon schnell auf den letzten Kilometer. Er dachte sich halt trotzdem so bei 500, nee, da gehe ich jetzt mal schon ein bisschen früher aus dem Windschatten hier raus und ziehe das Ding an. Und dann halt gar keine Chance für die anderen. Ne? Das war halt dann schon wieder krass zu sehen, dass was für einen Unterschied der Typ halt machen kann. Ne? Wenn er schon so schnell ist, also der, ich weiß nicht, Andi, wie du es gesehen hast, aber es war ja schon so schnell, dass sie ja am Hinterrad, also das Philipsen am Hinterrad ja schon mal einen Sprint fahren musste, um überhaupt dranbleiben zu können, bevor er eigentlich einen Sprint gefahren ist. Also das war schon stark, ja.
Ja, war jetzt auf jeden Fall das erste Leadout von Alpecin, was dann wirklich bis 200 Meter, 150 Meter vom Ziel funktioniert hat. Und dann, wie du schon sagst, ne, dann ist natürlich ein Mathieu van der Poel Fahrer mit einem Format, das kannst du, also da brauchen andere zwei, drei Fahrer, um das zu ersetzen. Ja, und dann mit Philipsen als Sprinter hinten dran, hat es jetzt einmal so geklappt, wie es sein musste, und dann ja auch schon echt überlegen gewonnen. Ja, aber ne, das ist auch das Ding, so vielleicht hat vorher irgendwas so ein bisschen, es hat ja immer nur so ein bisschen was gefehlt, er war schon zweimal Zweiter, wurde dann einmal noch vom zweiten Platz zurückgesetzt. Ja, man kann das halt gar nicht an Zahlen messen, ne? Also die Form war da, aber es waren halt nur so Kleinigkeiten, die gefehlt haben für den Sieg. Und wenn dann an einem Tag mal so alles vorbei, alles zusammengelaufen ist, ja, dann haben wir jetzt wieder den Philipsen, den wir letztes Jahr bei der Tour hatten, ne?
Ja, was mir jetzt, hat auch hier irgendjemand gesagt, auch witzig ist, wenn du dir die aktuelle Tour de France-Doku auf Netflix anschaust, sieht das ja so aus, als wenn Mathieu einfach nur ein sehr guter Anfahrer wäre. Also der wird da gar nicht mehr so rausgestellt als so ein krasses Übertalent, sondern er ist einfach der Anfahrer von Jasper Philipsen. Und das ist so witzig, wenn du dann aber im Radsport drin steckst, wo du dann denkst, er ist also einer der besten Rennfahrer, die es je gab, so ungefähr, weißt du? Und da ist einfach nur ein guter Anfahrer. Und wenn Leute jetzt quasi das nur gucken, den Kontext zu dem, was Mathieu sonst so kann, eigentlich gar nicht kennen, denken, ja, der ist halt bis jetzt einfach nicht gut gewesen. Weißt du, das ist so, ich finde das so witzig. Weil,
aber halt der beste Anfahrer der Welt.
Ja, genau, aber es ist so, ja.
Ist Weltmeister am Anfahren, deswegen ja. Hat das Trikot an.
Genau, Weltmeister am Anfahren, ja. Ja, sonst genau, kann man zum Sprint, glaube ich, nicht mehr so viel sagen. Ne?
Ja, wie geht's weiter?
Nee, da brauchen wir gar nicht sagen, wie weit es weitergeht, weil wir haben ja Montag die Sonderfolge wieder. Oder Sonntag, auf jeden Fall kommt dann wieder noch eine Folge raus.
Ja, eine Sache, die man zu den Sprintern vielleicht sagen kann, vielleicht war das so eine der letzten Sprints, wo alle Sprinter mit dabei sind. Also ich habe auch schon aus dem Fahrerlager gehört, dass nicht alle Sprinter überhaupt vorhaben, die Tour zu Ende zu fahren. Also schon geplanter Ausstieg quasi bevorsteht.
Wegen Olympia?
Nee, mit einer ganz anderen Begründung zum Teil, sondern einfach, weil ja für den Fahrer dann bei der Tour nichts mehr zu holen ist, aber dafür in anderen Rennen natürlich Punkte vergeben werden, wo der wieder eingesetzt werden kann. Und das ist schon eine Herangehensweise an so eine Tour de France, die man als Außenstehender nicht so direkt mitbekommt. Aber klar, macht natürlich Sinn, ne? Wenn in der letzten Woche nur noch Bergetappen sind, finden schon kurz nach der Tour oder währenddessen andere Rennen irgendwo statt, wo ein Sprinter wieder ordentlich Punkte einfahren kann. Und dass man da dann einfach auch strategisch so einen Sprinter rausnimmt. Werden wir, glaube ich, hier und da sehen. Und dann wird es natürlich auch spannend, wer sich die, ich glaube, noch eine mögliche Sprintankunft gibt es zwischen den Bergen, wer sich da durchquält und dann nochmal im Sprint mit eingreift, so vielleicht nochmal Fahrer wie ein Kokar, der erstaunlicherweise noch nie eine Tour-Etappe gewonnen hat. Hätte ich jetzt auch irgendwie anders in Erinnerung gehabt.
Der
hat doch
bis dieses Jahr noch nicht mal eine World-Tour-Rennen gewonnen. Oder bis letztes Jahr? Wie hat jetzt vor kurzem erst sein erstes World-Tour-Rennen überhaupt gewonnen? Ziemlich sicher.
Ja, das kann sogar auch sein. Ja. Brian Coquart, französischer Sprinter bei Cofidis, auch schon Ewigkeiten Profi, ist noch gar nicht so alt, 32. Relativ frisch 32, im April erst 32 geworden. Ist aber schon seit 2013 Profi. Also hat schon einiges auf dem Buckel und schon auch über 50 Rennen gewonnen. Also hätte ich irgendwie schon gedacht, dass da was dabei ist. War bisher bei den Sprints gar nicht in Erscheinung. Glaube ich auch nicht, dass er nochmal kommt. Aber ja, dann sieht man vielleicht so nach ein paar schweren Tagen doch nochmal einen anderen Sieger als Philipsen, weil ich glaube, so wenn jetzt morgen oder vielleicht nochmal gesprintet wird vor den Bergen, dann glaube ich, holt Philipsen auch bestimmt noch einen Etappensieg. Und was, aber eine Sache über Sprinter wollte ich noch sagen. Und zwar bei den Zwischensprints. Da gibt sich einer richtig Mühe. Hat aber irgendwie bis jetzt sonst noch nicht viel auf die Reihe bekommen. Wir müssen mal drauf achten. Akea und Arnaud Demar. Die fahren die Sprints an, als ob es da um alles gehen würde. Und am Ende holt er da maximal so vierte, fünfte Plätze. Und hat eigentlich auch, spielt auch gar keine Rolle im Spiel, also im Kampf ums grüne Trikot. Also selbst wenn die ersten drei, glaube ich, jetzt ausfallen, ständen seine Chancen nicht gerade gut. Aber fand ich mega krass. Also was macht der, was für einen Aufwand betreiben die da auch als Team für so ein paar Punkte? Ja, also
Practice.
Vielleicht muss er. Arbeitsbeschaffungsmaßnahme vom Teammanager. Also ja. Hier mal bitte auf die, wenn er sonst schon nichts bringt, mal bitte hier auf die Sprintwertung fahren. Vielleicht gewinnen wir nochmal hier und da eine.
Ein Blumentopf.
Und zweiter Sprinter, zu dem ich noch was sagen muss, wo es also wo das auch einfach krass ist, wie oft der Typ unter den ersten fünf ist, aber nicht gewinnt, ist Gaviria.
Ja. Also das aber ist, da denkst du aber auch manchmal, also eigentlich denke ich da immer, der spielt Schach mit Würfeln da.
Ja, also das Timing von ihm schwer nachzuvollziehen auf jeden Fall.
Aber das war doch noch nie gut, Andi. Der hat ja immer, der hat ja immer nur Rad drin gewonnen, weil er einfach so überragend stark war dann zum Turn, so krass schnell. Aber der hat ja noch das Timing, der ist ja immer schon immer zu früh losgefahren.
Ja, also ich, es ist trotzdem halt unfassbar, wie schnell der ist. Ja, und wahrscheinlich mit einem bisschen besseren Timing auch schon auch mal viel mehr Rennen gewonnen hätte. Also hat er jetzt auch schon, genau wie Kokar, auch schon über 50 Siege, auch schon zwei Tour-Etappen gewonnen, 2018.
Ja. In welchem Team war er da?
2018 ist er natürlich bei Quickstep gefahren.
Genau, und das ist halt, also weißt du, die sagen halt auch, ey Junge, hier schön bis 150 Meter am Rad bleiben und dann darfst du losfahren. Weißt? Also es ist halt, ich glaube, wenn du so ein Team bist wie Movistar, wo du halt dann auch selber entscheiden musst, wenn du losfährst, da fährst du halt auch immer zu früh los. Und bei so einem Team, was das halt einfach auch drauf hat, da war wahrscheinlich Morkov auch schon Anfahrer, gehe ich mal von aus. Ey, das ist so krass, was so einzelne Rennfahrer oder Teams da für einen Unterschied machen, ey. Bei so Sprintern gerade. Mhm. Das finde ich immer wieder beeindruckend einfach. Ja.
Ja, Movistar war jetzt noch nie bekannt für die Sprinter. Nee. Da ist er aktuell unter Vertrag. Hat dieses Jahr ein Rennen gewonnen, aber halt auch schon unzählige Top Tens einfach gemacht. Ich würde da mal gerne so eine Statistik sehen, wie dies so über die Karriere aussieht. Also ich glaube, der hat im Verhältnis Siege zu Top Tens echt eine schlechte Quote.
Der holt gute Punkte auf jeden Fall.
Dafür das ist auch einer noch nicht der. Mal. Also die Punkte gehen ja relativ schnell runter, wenn du nicht gewinnst bei Etappen.
Ja, das stimmt natürlich.
Dafür ist es einer der wenigen Menschen auf der Welt, dem so ein Lemmy Kill Mr. Bart steht.
Ey, sieht gut aus.
Ja, das auf jeden Fall. Ne?
Das passt zu dem richtig, ja. Selbst mit Radhelm und so. Ja.
Kann man sich dann auch mal raussuchen bei Instagram, Google, keine Ahnung, Fernando Gaviria suchen und nach aktuellen Bildern. Hat auf jeden Fall immer einen sehr ausgefallenen Style.
Jo. Leute.
Ja, heute
weiter mal geht's, oder?
Kurze, knackige Folge, oder gibt's noch was?
Nö. Ist aber richtig gut eigentlich, finde ich. So eine Dreiviertelstunde ohne Gast können wir eigentlich perfekt abliefern. So während der Tour de France perfekt. Ja. Sonntag geht's weiter.
Genau.
Dann. Bis bald.
Bis bald. Ciao.
Ciao.